Es hat sich relativ schnell auch in der dritten Liga sportlicher Erfolg eingestellt. Und so waren wir aus dem Nichts heraus auf einmal im Profifußball. Und ich habe eben nicht mehr Fulltime bei der Sparkasse gearbeitet, sondern war auf einmal im Fußballgeschäft irgendwo so mittendrin.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, der NOZ-Podcast zum Thema des VfL Osnabrück mit einer weihnachtlichen Ausgabe, denn wir haben einen ganz besonderen Gast, den wir Ihnen sozusagen im Podcast unter den Tannenbaum legen. Uwe Kuschinat, der neue Trainer, das darf man auch sagen, ist hier zu Gast bei Susanne Vetter, meiner hochgeschätzten Kollegin, und mir. Mein Name ist Harald Pistorius und wir sagen herzlich willkommen, Uwe Kuschinat, im Podcaststudio der NOZ.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, wir wollen ein bisschen natürlich sprechen, der Bedarf ist immer da, mit über die aktuelle Lage beim VfL. Aber wir wollen auch so ein bisschen auf Ihre Karriere, auf Ihren Weg in den Profifußball, durch den Profifußball bis hierhin nach Osnabrück sprechen. Aber zunächst sollten wir das Bedürfnis befriedigen, wie es aktuell um Ihre Mannschaft steht. Sie haben ja nach dem 0:0 bei Hertha BSC im Gegensatz zu allen anderen Zweitligisten noch nicht den Urlaub angefangen, sondern Sie trainieren in dieser Woche noch durch bis anschließend Donnerstag. Ich glaube, es sind 6 Trainingseinheiten dann, inklusive Spielersatztraining. Warum haben Sie das gemacht und wie hat die Mannschaft das angenommen? Sind die nicht ein bisschen sauer, weil sie vielleicht lieber in Urlaub gegangen wären?
Das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Ich habe ja vom ersten Tag an unheimlich willige Mannschaft vorgefunden, die natürlich auch mit der aktuellen Situation überhaupt nicht zufrieden ist. Und ich glaube auch eine Mannschaft, die aus ganz, ganz vielen Spielern besteht, die sich diese Zweitligasaison einfach sehr, sehr hart erarbeitet haben und die nicht in irgendeiner Form aus der Hand geben wollen. Und die sind wirklich bereit, alles dafür zu tun. Insofern habe ich jetzt vielleicht keine Aussagen so der ganz breiten Gegenliebe für diese Maßnahme gefunden, aber auch keinen Protest. Und wenn ich mir jetzt inhaltlich die Einheiten anschaue, das Engagement, auch die Freude, die einfach in der Situation auch herrscht, denn das Betriebsklima ist wirklich sehr, sehr gut. Die Jungs trainieren mit großem Spaß, erfüllen die Inhalte sehr, sehr gut, dann glaube ich, ist die Sinnhaftigkeit einfach nicht wegzudiskutieren. Und mir war es eben ganz, ganz wichtig, dass ich eben nicht nur inhaltlich gut arbeiten kann, sondern dass ich jetzt diese Zeit einfach auch nutzen kann, um nochmal ganz, ganz viele Gespräche zu führen, die Jungs dann logischerweise auf den Weg in die Rückrunde mitzunehmen. Und das ist natürlich jetzt in dieser Phase, wo man nicht unmittelbar wieder auf so ein nächstes Spielereignis hinarbeitet, sehr, sehr positiv. Man kann sich dafür Zeit nehmen. Es sind dann zum Teil auch mal harte, unangenehme Gespräche, weil ich logischerweise auch eine ganz, ganz klare Erwartungshaltung an die Rückrunde habe, verbunden mit Spielleistungen. Aber dafür ist, glaube ich, diese Zeit sehr, sehr gut, weil dann jeder Spieler diese Gespräche auch über die Weihnachtstage sacken lassen kann. Und dann, glaube ich, gehen wir als geschlossene Einheit im Januar nicht nur auf einem anderen Fitnesslevel in die Rückrundenvorbereitung, sondern jeder weiß auch, woran er ist.
Wenn man es genau nimmt, dann machen Sie ja eigentlich seit der Woche nach dem Schalke-Spiel, das war die erste Woche, die hinter Ihnen lag, da haben Sie beobachtet und sich ein Bild gemacht, dann hat eigentlich eine Vorbereitung bekommen. Sie haben da schon im Training mächtig angezogen nach dem Spiel gegen Schalke und haben gesagt, wir müssen was aufholen. Wenn man jetzt die Zeit dazu rechnet, diese Woche und dann die Zeit ab dem 2. Januar, dann ist das fast eine komplette Vorbereitung, die Sie da auch mit entsprechender Intensität abrollen lassen.
Das stimmt, wobei das Wort aufholen, ich finde, das impliziert immer so ein bisschen, als ob vorher nicht anständig gearbeitet worden wäre. Und das ist definitiv nicht der Fall. Und ich finde, das muss man auch mal so ganz klar herausstellen. Aber die Mannschaft hat es eben nie gezeigt und nie gekonnt, einen Gegner über läuferische Qualität zu dominieren. Und aus meiner Sicht würde es dann voraussetzen, dass wir eine so hohe fußballerische, vielleicht auch mentale Qualität haben, dass dieser Faktor am Ende nicht so wichtig ist. Und wenn man sich die Kaderzusammenstellung und logischerweise auch den Saisonverlauf ansieht, dann muss man eben feststellen, dass es einfach zu selten gereicht hat, über fußballerische Inhalte oder vielleicht auch über so einen Lauf, den man sich erarbeitet, dann Gegner zu dominieren. Man hat meistens den Kürzeren gezogen und am Ende ist eben ein Schlüssel, um das Ganze zu verändern, eine noch bessere, eine dominantere körperliche Verfassung. Und die kannst du dir am Ende eben nur erarbeiten. Und deswegen haben wir tatsächlich etwas verändert. Ich würde es so nennen, gar nicht so sehr abgrenzend zu dem, was vorher gelaufen ist, sondern ich habe eben meine Philosophie und meine Ideen abgestimmt mit dem, was die Mannschaft bisher geleistet hat. Da war der Kontakt vom ersten Tag im Trainerteam eben richtig, richtig gut. Und wir haben dann eine Entscheidung getroffen, einfach anders zu trainieren, Schwerpunkte anders zu legen. Das hat mit Sicherheit dann etwas damit zu tun, dass das Ganze deutlich intensiver, vielleicht auch ein bisschen lauter auf dem Platz ist. Aber das sind für mich Schlüssel, um am Ende einfach die Spielleistung nach oben zu ziehen. Und natürlich bin ich sehr, sehr froh, dass wir zumindest, was die Kompaktheit, was die Widerstandsfähigkeit angeht, natürlich in vor allem in den drei letzten Halbzeiten ganz anderes Gesicht gezeigt haben. Und das hat in der Kürze der Zeit schon auch eine Veränderung in die Wege geleitet. Die Spieler haben gespürt, so sind wir zu 100% gegen richtig gute Mannschaften konkurrenzfähig. Und ich glaube, dann schlagen solche Maßnahmen, wie ich sie in die Wege geleitet habe, auch mit dieser verlängerten Woche, schlagen dann auch auf Gegenliebe, weil die Spieler spüren, am Ende ja, ist es positiv für uns und wir können unsere Position damit aktiv auch verbessern. Und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass die Jungs da zu 100% mitziehen, nicht nur inhaltlich, sondern einfach auch emotional. Die, glaube ich, tragen diese Entscheidung zu 100% mit.
Dafür haben Sie ja dann nach Weihnachten ein bisschen frei. Ursprünglich war ja der Plan, dass man da etwas eher anfängt, soweit ich das im Hinterkopf noch habe. Sie haben also zwischen Weihnachten und Silvester dann freigegeben. Ist es jetzt wichtiger Ihnen gewesen, wie Sie gerade gesagt haben, diese Gespräche jetzt, wo das noch so frisch ist, wo Sie jetzt noch diese frischen Erlebnisse der letzten Spiele haben, gleich das mit zu nutzen und diesen Schwung mitzunehmen und nicht eben Weihnachten und dann nochmal ein bisschen verfrüht anzufangen? Oder was war der Grund, warum Sie es dann nochmal gedreht haben?
Ja, ich wollte also einfach eine möglichst hohe Zahl an Spielern abholen. Ich glaube, dass diese drei Wochen und der sehr, sehr intensive Austausch mit meinem Trainerteam mit Sicherheit noch kein vollumfänglich rollendes Bild ergeben. Aber natürlich, wenn du frisch in so eine Gruppe hinzustößt, dann siehst du natürlich auch ganz, ganz viele Dinge unvorbelastet. Und ich bin ein Mensch, der versucht dann einfach gerade heraus, meine Eindrücke abzugleichen mit dem, was ich an Informationen bekommen kann und dann logischerweise möglichst schnell und total offen face-to-face an die Spieler zu transportieren. Und da war es dann schon wichtig, dass möglichst alle, mit denen ich gesprochen habe, zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt auch wissen, woran sie sind. Das ist dann manchmal in einer Saisonphase deutlich schwieriger, weil natürlich auch sehr, sehr harte Gespräche dazugehören. Und ich meine, das sind am Ende alles junge Menschen, die das Optimale aus ihrem Berufsleben herausholen wollen. Und die benötigen dann vielleicht auch mal so eine gewisse Zeit, um Dinge zu verarbeiten. Ich finde, da ist so eine Zeitspanne ohne direktes Spiel ist dann schon sehr, sehr sinnvoll. Darüber hinaus hat sich aus meiner Sicht diese Phase einfach auch angeboten, weil wir ja auch am Dienstag noch unsere Weihnachtsfeier hatten. Am Ende hätten die Spieler also sowieso ein bisschen länger bleiben müssen. Und das dann in Verbindung mit Training und mit Trainingsinhalten zu setzen, ist aus meiner Sicht sinnvoll. Und darüber hinaus haben wir ja so kleine Erfolgserlebnisse mit Pauli und Hertha gehabt. Insofern haben wir logischerweise auch was in diese Trainingswoche transportiert, auf das wir direkt aufbauen konnten. Und die Spieler haben das natürlich auch in der frischen Erinnerung. Und ich glaube, das ist dann einfach ein guter und positiver Faktor, aus dieser frischen Erinnerung direkt die Dinge zu transportieren und nicht erstmal wieder zwei Wochen frei zu haben, um wieder bei Null anzufangen.
Nun ist es ja so, dass das ist statistische Realität. Es gab noch keinen Verein der zweiten Bundesliga, zumindest seit die Liga mit 18 Vereinen spielt, die aus einem Punktestand, wie ihn jetzt der VfL hat oder weniger, sich noch gerettet hat. Also das gab es noch nicht. Diese Clubs sind alle abgestiegen. Trotzdem gibt es in Osnabrück Hoffnung, nicht nur im Club. Das wird auch bei den Fans so sein. Das spürt man in den Foren, das spürte man auch bei dem gewaltigen Support, den sie bekommen haben, ob in Schalke oder gegen St. Pauli und natürlich auch in Berlin und in den Wochen davor. Der Verein investiert in ein Trainingslager. Sie gehen mit der Mannschaft nach Spanien für eine Woche vom 7. bis 13. Januar. Der Verein ist auch bereit. Das Budget ist offenbar freigegeben, dass sie sich noch nach Verstärkung umsehen können, was sie wahrscheinlich schon getan haben. Also das heißt, da ist Hoffnung. Was können Sie denn noch tun, um diese Hoffnung zu verstärken?
Also erstmal muss ich eben herausstellen, dass ich, glaube ich, ein Scharlatan wäre, wenn ich jetzt permanent vom Klassenhalt spreche. Dieses Ziel am 34. Spieltag, das ist noch sehr, sehr weit weg. Und nur über dieses finale Ziel zu philosophieren, das würde bedeuten, dass wir die Zwischenschritte völlig außer Acht lassen. Und die sind aber ganz, ganz wichtig, wenn man ein so großes Ziel tatsächlich realisieren möchte. Deswegen war es jetzt erstmal wichtig, dass wir so ein Stück weit so einen Stock in die Speichen geschmissen haben, dass wir diesen Negativtrend, dass wir den tatsächlich gestoppt haben und dass die Menschen, glaube ich, auch gespürt haben, dass gegen inhaltlich einfach gute Mannschaften in dieser schwierigen Ausgangssituation das Fundament jetzt wieder eher steht. Und jetzt wird es einfach darum gehen, in kleinen Schritten dieses große Ziel anzuvisieren. Das erste Ziel muss es logischerweise sein, eine wirklich perfekte Vorbereitung zu spielen. Wir werden keine Anlaufzeit haben. Wir können uns auch nicht auf irgendeinem Punktepolster ausruhen, sondern wir müssen vom ersten Spieltag in Karlsruhe da sein, um den Rückstand in kleinen Schritten aufzuholen. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch den Respekt der Liga uns erarbeiten, dass nicht Mannschaften irgendwo denken, so ein Absteiger steht schon fest, den können wir abschreiben, sondern dass wir inhaltlich allen zeigen, dass das deutlich zu früh wäre. Und dann musst du logischerweise sukzessive, musst du den Rückstand auf die anderen Mannschaften verkürzen, indem du punktest, indem du möglichst dreifach punktest. Das muss vor allen Dingen uns an der Bremer Brücke gelingen. Und wenn das mal der Fall ist und du kommst so in die Phase des Jahres, in denen es wieder ein bisschen wärmer wird, in denen das Wetter schöner wird und du bist dran, dann kann sich eine Dynamik ergeben, von der jeder VfL-Fan weiß, dass die in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gut funktioniert hat. Und genau so wollen wir das angehen. Und deswegen haben Sie ja auch angesprochen, dass wir uns tatsächlich über Verstärkungen unterhalten. Und da ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass das aber tatsächlich Verstärkungen sein müssen. Ich glaube, es würde dieser Gruppe nicht gut tun, wenn wir sie einfach unnötig ausweiten, weil die Harmonie in der Mannschaft, auch die Arbeitsmoral, die ist richtig gut. Am Ende muss es so sein, dass im Idealfall die Spieler, die dann dazukommen, uns auch sofort helfen. Wir haben keine lange Anlaufzeit. Wir müssen auch etwas aufholen. Insofern muss es dann auch klar sein, dass diese Spieler vom ersten Tag an zum einen leicht zu integrieren sind und unser Leistungsniveau insgesamt auch nach oben heben. Und unter dem Aspekt versuchen wir natürlich am Markt uns zu platzieren, gute Gespräche zu führen, Spieler für diesen VfL zu begeistern. Aber genau das muss der Ansatz sein. Es geht nicht um so einen wilden Austausch, nur um des Austauschs willen, sondern tatsächlich um Verbesserung.
Was wären denn die Positionen? Sie haben jetzt von Spielern gesprochen. Das bedeutet ja, dass Sie nicht nur auf einer Position suchen. Was wären denn die wichtigsten Positionen, wo Sie sagen, da würde uns auf jeden Fall eine Verstärkung gut tun? Das suchen wir intensiver.
Also ich denke, das liegt auf der Hand, dass wir auf der vordersten Linie einfach nochmal eine andere Durchschlagskraft benötigen, dass wir mit Erik Engelhardt eben Spieler in unseren Reihen haben, der wirklich jetzt seit anderthalb Jahren auf einem unfassbar hohen Niveau spielt, der sich wahnsinnig entwickelt hat, der aber natürlich auch so diese Last eines Zweitliga-Klassenhalts nicht komplett auf seine Schultern irgendwo aufladen kann. Und das tut er ja schon in sehr, sehr vielen Bereichen. Er ist unheimlich umtriebig, er arbeitet sehr, sehr viel für die Mannschaft. Er ist häufig die einzige Spitze und natürlich geht da so ein Stück weit die Torgefährlichkeit verloren, weil die Zahl der Aktionen im Strafraum, die reduziert sich eben extremst in der zweiten Liga. Und darüber hinaus hat er mit diesem kongenialen Simakala oder mit einem Einwechselstürmer Haider eben auch nicht mehr diese Partner, die ihn vielleicht in den spielentscheidenden Situationen etwas entlastet haben. Deswegen geht es für mich darum, also vor allen Dingen auch mit Ochi Fried und John Verhoek, das waren so zwei, mit denen einfach jetzt auch nochmal intensiv gesprochen werden muss, weil die Erwartungshaltung eine andere ist, dass wir mit denen schon auch sehr, sehr klar darüber reden, dass ich eine Steigerung erwarte und dass wir auf der anderen Seite dort aber im Idealfall auch nochmal eine andere Konkurrenzsituation schaffen, um zum einen Erik zu entlasten und zum anderen insgesamt torgefährlicher zu werden. Wir haben in der Offensive sehr, sehr viel Potenzial. Wir haben sehr, sehr viele Potenzialspieler in der Mannschaft und auch da geht es darum, beispielsweise die extreme Geschwindigkeit am Flügel dann aber tatsächlich mal auf den Zweitligaplatz zu bringen. Ne? Das nur theoretisch zu wissen, ist das eine, aber eine permanente Bedrohung in der zweiten Liga zu sein, das ist das andere. Das liegt an den Jungs, logischerweise auch an mir, um das inhaltlich gut aufzuarbeiten. Aber ich bin davon überzeugt, eine deutlich bessere Ausgangssituation in den letzten Spielen, um wirklich realistisch um den Klassenerhalt zu spielen, die hängt auch schon davon ab, dass wir eine ganz andere Durchschlagskraft in der Offensive entwickeln.
Sie haben ja, wenn Sie mit dem Tempo-Thema kommen, Sie haben ja Christian Conte schon so ein kleines bisschen in die Spur gebracht. Das waren mit seinen besten Vorstellungen, die er zuletzt geboten hat.
Es ist ein Spieler aus meiner Sicht unendlichem Potenzial. Er hat wirklich eine Geschwindigkeit, eine Leichtigkeit, die ist phänomenal. Ich glaube, dass Christian zum einen eine gewisse väterliche Unterstützung benötigt und auf der anderen Seite also der Zuspruch ist sehr, sehr wichtig. Und auf der anderen Seite aber auch die Fähigkeit, Kritik anzunehmen und sein Spiel tatsächlich komplett zu verändern. Dazu gehört, dass er mit einer ganz anderen Zuverlässigkeit in der Defensive arbeitet. Das war gegen Hertha BSC Berlin, muss ich so deutlich sagen, eins mit Sternchen. Mit welcher Geschwindigkeit er Aydini immer wieder auf der Seite geholfen hat. Das hat dazu geführt, dass Hertha eigentlich über die Außenposition gar nicht diesen Druck ausüben konnte, wie in den Spielen zuvor, auch wenn Rehse gefehlt hat. Trotz alledem war da immer noch sehr, sehr viel Qualität. Und Christian hat natürlich auch nach vorne gezeigt, wie schwer er zu verteidigen ist. Aber das muss eben jetzt mal eine dauerhafte Geschichte werden. Sprich, Christian muss sich einfach der Tatsache bewusst werden, dass das nicht nur mal in dem ein oder anderen Highlight-Spiel funktioniert, sondern dass das einfach ein dauerhaftes Thema sein muss. Und dauerhaft bedeutet für mich, dass er eben auch von Montags bis Freitags so trainiert, wie er samstags spielen möchte. Er hat das positiv aufgenommen. Ich glaube, er spürt den Zuspruch. Ich habe ihm nochmal sehr klar gemacht, was ich von ihm erwarte und wie ich es erwarte. Und wenn ich sehe, mit welcher Freude er gerade auch im Training agiert, mit welchem veränderten Selbstbewusstsein, mit welch veränderter Körpersprache, dann kann das eben auch ein Schlüssel zum Besserwerden sein. Dass wir nicht nur über Neuzugänge eben sprechen, sondern auch über Spieler, die aktuell im Kader einfach auf ein anderes Leistungsniveau kommen.
Ja, und dann haben Sie gerade noch einen Namen genannt, Simakala, da hört man natürlich auf in Osnabrück. Wie schätzen Sie denn da eine Chance ein, ihn zurückzuholen oder ist das überhaupt ein Thema?
Also mein Kenntnisstand ist eindeutig der, dass Holstein Kiel den nicht geholt hat, um ihn möglichst schnell wieder auszuleihen. So, mit Sicherheit muss man berücksichtigen, dass die eine sensationelle Saison spielen. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz extremes Sinnbild für uns, dass Holstein Kiel wirklich in dieser Saison von ganz, ganz vielen Jungs profitiert, die irgendwann in der Vergangenheit, in der letzten Saison auch schon abgeschrieben waren. Nehmen wir mal das Beispiel Fiete Arp. Weil der hat eben so hart an sich gearbeitet, dass er jetzt zu den absoluten Topspielern der zweiten Liga gehört. Deswegen ist es vielleicht für Simakala, ich kann das nur aus der Ferne beurteilen, auch schwierig, auf die entsprechenden Spielminuten zu kommen. Mit Sicherheit nicht, weil der nicht gut genug ist, sondern weil die anderen es einfach so überragend machen, dass sie aktuell auf einem Aufstiegsplatz stehen. Aber es ist auch ein wunderbares Sinnbild dafür, dass nach einer etwas schwierigen Phase Spieler sich einfach auch selbst aus dem Dreck ziehen können, um ihre sportliche Position zu verbessern.
Wir waren eben noch bei den Positionen. Sie hatten also gesagt, ein Zentrumstürmer, so einen, wie Sie ihn auf Ihrer Trainerlaufbahn, glaube ich, fast immer hatten.
Ja.
So einen richtig ordentlichen Kanten vorne drin, der als Zielspieler fungiert, Kopfbälle kann. Und dann, wenn ich das eben richtig verstanden habe, noch jemanden für die rechte Außenbahn offensiv? Oder?
Das kann eine Alternative sein, über die wir gesprochen haben. Da möchte ich aber schon auch eher eigentlich mit den Jungs arbeiten, in vorderster Linie, die gerade bei uns sind, ich die eben auch schon kennengelernt habe, weil ich deren Potenzial sehe, und zwar auf beiden Außenpositionen. Ganz klar kann da auch Konkurrenz nochmal zu einer anderen Verfassung der einzelnen Spieler führen. Und dann wird es natürlich entscheidend sein, ob wir möglicherweise im Zentrum des Spiels nochmal eine Qualitätssteigerung hinbekommen. Ich finde, gerade in dem Bereich sind wir schon sehr, sehr stark. Aber natürlich müssen wir in der zweiten Liga dauerhaft auf der Position auch eine gewisse Dominanz ausstrahlen können. Und wenn dort uns noch ein Spieler weiterhilft, der diese Qualität hat, der vor allen Dingen nochmal eine andere Körperlichkeit auf den Platz bringt, weil die insgesamt in der Kaderzusammenstellung aus meiner Sicht unter Zweitliga-Gesichtspunkten so ein bisschen zu kurz gekommen ist, dann würde uns das in jedem Fall helfen.
Also auf der 6?
Also auf der 6-8er-Position. Mhm. Ne? Also da geht es mir vor allen Dingen um Körperlichkeit. Es darf dann kein Spieler sein, der beispielsweise nicht so eine gewisse Dominanz in den Strafräumen ausstrahlen kann, sondern müsste dann schon einer sein, der auch über diese körperlichen Waffen verfügt, uns bei Standards zu helfen, sowohl defensiv als auch offensiv. Auf den Innenverteidigerpositionen, auf den beiden sind wir sehr zufrieden, weil wir mit Timo Beermann ja fast so etwas wie einen Neuzugang für dieses Jahr dazu bekommen. Er hat in der Hinrunde fast überhaupt nicht helfen können. Ich glaube, dass sowohl Maxwell Jumphy als auch Niki Wiemann diese Hinrunde fantastisch gut getan hat, weil die auf wahnsinnig hohe Spielanteile gekommen sind, haben gezeigt, dass sie mit ihrer Mobilität, mit ihrer Geschwindigkeit, auch mit ihrer unverbrauchten Art richtig helfen können. Diakite hat sich mit einem sensationellen Spiel jetzt gegen Hertha auch zurückgemeldet. Da sind wir gut besetzt. Auch die Außenverteidigerpositionen, zumindest auf der A-Variante, finde ich für einen Aufsteiger sehr, sehr gut. Pippo Kühn hat gezeigt, dass er sehr, sehr leistungsstark ist. Grill hat eine eine sehr, sehr konstante Runde gespielt. Da ist ein großer Konkurrenzkampf da, in dem, glaube ich, Kühn ein riesiges Ausrufezeichen gesetzt hat und mit Sicherheit mit einem gewissen Vorsprung auch in die Saison geht. Insofern verbleibt die Rechtsverteidigerposition, wo wir mit Baschi einen sehr, sehr zuverlässigen, sehr mannschaftsdienlichen Spieler haben. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir nochmal über eine Backup-Lösung nachdenken. Aber das muss auch etwas sein, was schnell funktioniert, gerade weil logischerweise Aydin im ersten Spiel auch gesperrt ist.
Er hatte ja Schwierigkeiten reinzukommen. Er war ja hier schon mal in Osnabrück, hat dort als offensiver Mann auf der rechten Seite angefangen, sich dann etabliert als Außenverteidiger. Und ich hatte erst in den letzten Wochen den Eindruck, dass es der alte Aydini, wie wir ihn in Erinnerung haben. Er war ja auch verletzt, er war gesperrt. Da kam er schwer in Tritt, aber er hat, glaube ich, noch zuzulegen. Ich glaube, auf der Position so gut Konkurrenz da tut, aber da haben sie mit ihm da sicherlich auch einen Mann, der Zweitliganiveau hat.
Ja, absolut. Und auch ein Spieler, der natürlich den Abstiegskampf kennt. Man darf nicht unterschätzen, dass er den auch schon mal verloren hat.
Zweimal.
Ja, genau. Das muss eben auch aus den Köpfen raus. Ich glaube, Baschi ist einfach jemand, dem man prinzipiell keinen so großen Gefallen tut, wenn man ihn auf der Schiene vor einer Dreierkette spielen lässt. Er ist kein typischer Schienenspieler. Und es gab ja mal eine Systemumstellung, die ich ja auch entsprechend noch durchgezogen habe im ersten Spiel gegen Schalke. Am Ende, denke ich, fühlt sich Baschi wie die gesamte Mannschaft insgesamt in der Viererkette deutlich wohler. Das kann am Ende bedeuten, dass aus vier starken Innenverteidigern nur zwei tatsächlich auf dem Platz stehen. Aber das ist dann so. Ich glaube, dass die Mannschaft eher eine Viererkettenmannschaft ist, dass das unser Basissystem werden sollte. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, dass vor Baschi einfach die Spieler wie Christian Conte einfach auch nicht so diese konstante Form auf den Platz gebracht haben, um einem rechten Verteidiger permanent zu helfen. Und auch das wird natürlich ein wichtiger Faktor sein. Am Ende siehst du als rechter Verteidiger auch nur so gut aus, wie du mit deinem Partner harmonierst und Hilfe bekommst. Und das war ja zum Beispiel super vorbildlich in der zweiten Halbzeit gegen Pauli oder auch im Spiel gegen Hertha BSC. Er hatte diese ständige Unterstützung auch in der Rückwärtsbewegung von Conte und automatisch wird dann deine persönliche Verfassung besser, ganz klar.
Als Sie hier angefangen haben in Ihrer Antrittspressekonferenz, haben Sie nochmal hervorgehoben, wie sehr Sie auf die Führungsspieler auch setzen wollen. Philipp Kühn wurde damals auch schon genannt, aber eben auch Timo Beermann, wo Sie gerade gesagt haben, das ist dann wie ein Neuzugang bei uns. Wie wichtig wäre es denn gerade in diesem mit diesem Blick auf Führungsspieler, auf Führungsoptionen, dass auch Beermann dann jetzt wieder fit wird und zurück ist und wie sehr hoffen Sie da drauf?
Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und da geht es primär vielleicht auch gar nicht so sehr darum, ob Timo dann vom ersten Tag an auf dem Platz steht. Also das erwarte ich von ihm, aber er ist dann natürlich in einer Konkurrenzsituation. Aber viel, viel wichtiger ist aus meiner Sicht, dass er eben täglich im Training auch tatsächlich bei der Mannschaft ist. Ich finde, das ist als Rekonvaleszent sehr, sehr schwer, weil du irgendwo immer so eine Außenansicht hast, weil du eher auch mit dir selbst beschäftigt bist, mit der Frage, wann stehe ich endlich wieder auf dem Platz? So funktioniert mein Körper. Er hat sich da auch sehr unter Druck gesetzt, um der Mannschaft zu helfen. Er ist VfLer durch und durch. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eben absolut entscheidend, dass er vom ersten Trainingstag im Januar wieder voll angreifen kann, weil dann wird er der Mannschaft auch gut tun, dann kann er Einfluss nehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass er dann auch auf ganz, ganz hohe Spielzeiten kommt, dass er spielen wird, weil er mit seiner Erfahrung und Zweikampfstärke einfach auch ein Führungsspieler ist. Und deswegen ist die Kombination wichtig. Zum einen überhaupt mal wieder permanent bei der Mannschaft zu sein und zum zweiten dann logischerweise auf dem Platz auch wieder führen zu können.
Wir machen jetzt mal einen kurzen Cut und begeben uns auf eine Zeitreise, weil wir ja ein bisschen auch von Ihnen hören wollen, mit Ihnen darüber sprechen wollen, wie Ihr Weg im Profifußball sind. Sie sind schon sehr lange dabei. Und zu diesem Zweck, um da so einen kleinen Einstieg zu finden, haben wir einen kleinen Überraschung, nicht einen kleinen, haben wir einen Überraschungsgast.
Einen großen
und Susanne, Überraschungsgast. Ja genau, versucht jetzt mal den Kontakt telefonisch herzustellen.
Das machen wir.
Sayoglu.
Ja, Harald Pistorius. Hallo Philipp.
Harald, ich grüße dich.
Wir sitzen hier im Podcast-Studio mit dem Mann, der, wenn ich richtig informiert bin, dir sein erstes Interview in seiner Amtszeit bei Fortuna Köln gegeben hat. Jetzt wollen wir doch mal abchecken, ob er noch genau weiß, wo dieses Interview stattgefunden hat, Herr Kosinat. Philipp Sagioglu, früher Journalist beim Kölner Stadtanzeiger und jetzt Kommunikationsberater nach einer Tätigkeit als Kommunikationschef bei der Deutschen Fußballliga.
Philipp hat mich damals abgeholt in diesem Gang, in den alten Fortuna-Räumlichkeiten und wir sind zusammen dann durch das Tor ins Stadion gegangen und das Interview hat im Stadion stattgefunden, im Südstadion, damals mein erster Arbeitstag, ja.
Philipp, wie kannst du dich erinnern?
Kann ich alles so bestätigen, grüß dich Uwe.
Hallo, ich grüße dich.
Lange, lange her.
Schön von dir zu hören,
genau,
ja.
Ist das gewesen. Ja. Und das Interview haben wir dann auf der Trainerbank, auf der Uwe dann später viele emotionale Eruptionen hatte, haben wir das Interview geführt, ja.
Philipp, du hast ja lange für den Kölner Stadtanzeiger über die Fortuna geschrieben. Es war eine tolle Zeit, die ihr damals hattet. Der Verein ist durch Uwe Koschina, durch euren Präsidenten Klaus Ulonska sozusagen wieder zum Leben erweckt worden, so ein bisschen. Und erzähl doch mal, wie waren deine ersten Eindrücke von Uwe Koschina, der ja als Co-Trainer vorher in Koblenz gearbeitet hatte und dort seine erste Cheftrainerstelle antrat?
Man hat genau das gemerkt, ehrlicherweise, dass da jemand vor mir oder vor uns stand, der wahnsinnig große Lust darauf hatte, seine erste Stelle als Cheftrainer anzutreten. Und ich glaube, Fortuna Köln mit all den emotionalen Geschichten und den Emotionen, die immer noch rund um diesen Verein herrschen, auch heute noch, hat dann sehr gut gepasst zu Uwe. Ich kann mich erinnern, dass er in dem ersten Interview, das wir dann eben geführt haben, nagelt mich jetzt nicht auf einen einzelnen Wortlaut fest, aber sinngemäß gesagt hat, wofür ich stehe, ist, dass hier Spieler spielen werden, die bis zur letzten Sekunde alles für diesen Verein geben. Und das war ja schon eine Ansage. Und diese Handschrift war dann auch sehr schnell erkennbar. Uwe hat nach und nach die Mannschaft nach dieser Vorstellung formen können. Da gab es auch ein paar Härtefälle, kann ich mich erinnern. Aber der Erfolg hat natürlich recht gegeben damals. Und es war eine Mannschaft, die auch oft sehr guten Fußball gespielt hat. Aber wenn es drauf ankam, dann haben ganz klar andere Facetten gezählt. Nämlich insbesondere, ich sag mal, absoluter Wille, physische Stärke, so war die Mannschaft zusammengezählt. Und dann nochmal absoluter Wille. Und das kam bei Fortuna Köln nach dem Absturz aus der zweiten Bundesliga, der dann ja schon einige Jahre her war und sehr, sehr vielen Enttäuschungen, die es für alle rund um diesen Verein gegeben hatte, war das eine Art von Fußball und waren das Tugenden, die den Menschen dort extrem gut gefallen haben.
Wie hat er damals auf die Kölner gewirkt? Ich meine, er war ein Nachfolger, vielleicht nicht unmittelbar, aber er stand in einer Reihe mit Bernd Schuster und Toni Schumacher als Trainer der Fortuna. Wir erinnern kurz an die große Zeit der Fortuna unter Jean Löhring, Dauergast in der zweiten Bundesliga und auch mal ein Jahr Bundesliga. Wie ist seine Art angekommen? Was hat er dazu beigetragen, dass dieser Club wieder geliebt wurde?
Also erstmal ist es für Uwe ja deutlich besser gelaufen als für Toni Schumacher in dem Amt. Das muss man ja mal festhalten. Und ich glaube, was damals stattgefunden hat, und man muss ja sagen, Fortuna Köln gab es ja viele Jahre nur zwischen Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und das, was damals stattgefunden hat, war ein neuer Schulterschluss. Uwe hat sich extrem von seinem Vorgänger unterschieden, das sage ich ganz wertfrei, aber das kam bei den Menschen, kam, glaube ich, damals auch dieser Trainerwechsel zum richtigen Zeitpunkt. Und dann hat eine neue Form von Schulterschluss stattgefunden. Zwischen der Mannschaft, zwischen dem Trainerteam, zwischen den Fans, von denen Fortuna ja bis heute einen harten Kern hat, und auch zwischen allem, was da in der Südstadt, in Zollstock rund um Fortuna stattfindet. Das war natürlich, du hast eben Klaus Ulonska angesprochen, das war natürlich jemand, der wie ein Klebstoff für alles rund um diesen Verein gewirkt hat, aber auch Uwe hatte daran einen riesigen Anteil. Das lag zum einen daran, muss man natürlich auch sagen, dass sportliche Erfolge eingetreten sind. Ich glaube, im zweiten Jahr dann schon die Vizemeisterschaft, dann gab es DFB-Pokal, lange her, aber ich glaube, gegen Mainz war es.
Richtig, ja.
DFB-Pokalspiel nach sehr vielen Jahren. Und als Gipfel 2014 der Aufstieg. Und was ich glaube, was damals in dieser Kombination aus Klaus und Uwe vor allem dann relevant war, war diese emotionale Nähe. Ich kann mich erinnern, dass Uwe sehr viel sich mit den Fans ausgetauscht hat im Vereinsheim und bei Treffen und stand halt auch für diese Emotionen, die Menschen sich damals gewünscht haben. Also in Verbindung aus dem Fußball, aber auch Uwe als Persönlichkeit, würde ich sagen, so wie ich mich erinnern kann. Ich kann mich auch an, neben den emotionalen Ausbrüchen an der Seitenlinie, kann ich mich auch an viele Gespräche erinnern, die wir mit sehr offenem Visier geführt haben, aber es war immer an der Sache orientiert. Und ich glaube, das war am Ende etwas, was die Fans auch sehr geschätzt haben. Dass es sehr emotional war, dass die Identifikation sehr hoch war mit dem Verein Und dass gleichzeitig natürlich dann eben auch sportliche Erfolge eingetreten ist.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich weiß, das erste Interview, und dann hat Philipp mich zum Abschluss, weil ich war ja wirklich ein völlig unbeleckter junger Trainer und war Co-Trainer in Koblenz. Die hat man dann vielleicht auch, obwohl wir 4 Jahre in der zweiten Liga waren, jetzt nicht als so dominant und etabliert wahrgenommen. Und ja. Ich glaube, auch viele Fortuna-Fans waren im ersten Moment etwas enttäuscht, als die Wahl auf mich gefallen ist. Man hätte sich vielleicht auch wieder irgendwo einen größeren Namen für diesen Traditionsverein gewünscht. Und man konnte nicht so richtig mit mir anfangen. Da hat mich Philipp zum Abschluss des Interviews so gefragt, ob ich denn irgendeine Vision hätte, jetzt mit diesem Engagement bei der Fortuna. Und da habe ich ihm dann geantwortet, was ich anstrebe, mit aller Macht. Und dann weiß ich, dann habe ich es geschafft, wenn es irgendwann mal ein Wettbewerbsspiel gibt, bei dem das Südstadion, wir haben ja immer nur so vor 1.000, 1.500, vielleicht mal 2.000 Zuschauern gespielt, wenn dieses Südstadion komplett ausverkauft ist in einem Wettbewerbsspiel und die Leute wegen der Fortuna kommen und nicht wegen eines Benefits-Spiels, dann glaube ich, dann habe ich was hinterlassen. Und das war dann 3 Jahre später mit dem Aufstiegsspiel, dem Relegationsspiel gegen Bayern München der Fall. Da war das Südstadion komplett ausverkauft und ich glaube, wir hätten sogar noch mehr Karten absetzen können, was für Fortuna wirklich außergewöhnlich ist. Und ja, da hat sich vielleicht so ein bisschen der Kreis geschlossen, so dieser Frage und dieses ersten Interviews.
Ja.
Wie wichtig war, Sie haben, Philipp hat es gerade angesprochen, diese Verbindung zu den Fans. Wie sind Sie da auf die zugegangen am Anfang?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!